So, heute haben wir den Alexander Chef im Gespräch. Da freue ich mich ganz besonders. Wir haben hier einen Vertreter, das, wenn ich es richtig wiedergebe, ältesten Familienunternehmen Baden-Württembergs, 1596 gegründet, logischerweise mit verschiedenen unternehmerischen Ausrichtungen über die Jahre hinweg. Herr Chef hat in den letzten 20 Jahren rund 14 Unternehmen aus der Insolvenz rausgekauft, das ist ein anderes Geschäftsmodell hier, und hat Unternehmen in der Krise kennengelernt, aus der Krise heraus entwickelt und, so meine ich, passt damit perfekt zu unserem Format Stürmer probt, weil es geht wirklich darum, auch über Höhen und Tiefen zu sprechen, über Erfolge, aber was man auch tun muss, um ein Unternehmen aus der Krise wieder heraus zu entwickeln. Herr Chef, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und vielleicht stellen Sie sich in wenigen Worten auch selbst kurz vor. Danke.
Alexander Chef, ja, vielen Dank für die Einladung. 59 Jahre alt, noch mit derselben Frau verheiratet, 3 Kinder. Habe Aachen Maschinenbau studiert an der BHU. Betriebswirtschaft, studiere gerade ein Promotionsstudium in meinem fortgeschrittenen Alter, bin der Benjamin Button meiner Klasse sozusagen. Und bin eigentlich quasi nach dem Studium erstmal in ein großes Familienunternehmen eingestiegen, die Firma Knauf, um zu sehen, wie Familienunternehmen gut entwickelt werden können. Dann in den eigenen Bereich, der Baumaschinen 3 Generationen hergestellt hat, Anfang der Mitte der 90er Jahre. Das haben wir nach 10 Jahren meiner Tätigkeit dann verkauft, weil 2 Familienstämme mit 50% übrig geblieben waren von 4 Söhnen meines Großvaters. Und wie das dann häufig bei so einer Konstellation ist, nicht immer klare strategische Einigkeit bestand, in welche Richtung das Unternehmen entwickelt werden soll. Und seither machen wir das, was Sie gerade gesagt haben. Wir erwerben Unternehmen gerne auch in schwierigen Situationen. Aber, und insofern können wir uns da sehr gut in die Gefühlswelt von auch von schwierigen Situationen betroffenen anderen Unternehmern hineinversetzen, mit eigenem Geld.
Das heißt, ganz wichtig, ja.
Wir wissen genau, wie weh das tut, und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man nächtelang nicht schlafen kann, wegen der Sorgen.
Ja, das glaube ich. Das Thema eigenes Geld ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur wegen Geld selbst, sondern wie Sie sagen, man hat dann andere Gefühlswelten sicherlich auch. Und das hat eine ganz andere Bedeutung, und diese schlaflosen Nächte, das ist genau dieses Unternehmerthema, was ja den einen oder anderen immer trifft. Aber jetzt muss ich Sie fragen, warum machen Sie das? Ne? Also ich hatte ja anfangs gesagt, ja, Sie haben verschiedene Unternehmen aus der Krise, aus der Insolvenz heraus erworben. Warum tut man sich das an? Warum lehnen Sie sich nicht zurück und sagen Sie, nee, ich könnte es auch leichter haben?
Also das frage ich mich manchmal auch, meine Frau nicht regelmäßig. Und natürlich hätte ich mich Anfang 40, als wir den größten Teilbereich verkauft hatten, zur Ruhe setzen können. Aber irgendwo steckt vielleicht das unternehmerische Gen ja auch drin. Sonst wären wir vielleicht als Unternehmerfamilie nicht auch schon so lange tätig. Mhm. Ich konnte mir damals jedenfalls nicht vorstellen, nichts zu tun. Und ich kann mir jetzt auch ehrlich gesagt mit knapp 60 nicht vorstellen, nichts zu tun. Also insofern, ich glaube, ich bin da ein bisschen getrieben. Ich habe das Bedürfnis, was zu gestalten.
Es macht Spaß, es ist ein gewisser Kick, kann man das so sagen, auch?
Ja, also das ist sicherlich richtig, es macht Spaß und es gibt auch einen gewissen Kick. Ich bin sicherlich auch risikofreudig. Das würden vielleicht viele Unternehmer von sich nicht sagen. Mhm. Das müssen sie aber sein, wenn sie in diesem Geschäft unterwegs sind. Und übrigens, ich möchte es nochmal abgrenzen. Es gibt ja auch andere Geschäftsmodelle von Firmen, die sich mit schwierigen Firmen beschäftigen. Die lassen sich dann vom Veräußerer viel Geld mitgeben. Einen negativen Kaufpreis nennt sich das dann. Ja. Lösen dann die Probleme anderer Firmen, indem sie quasi diese Teilbereiche entsorgen. Das machen wir nicht. Also wir gehen tatsächlich her und versuchen, da wo wir denken, unternehmerisch etwas gestalten zu können, auch tätig zu werden. Aber es gelingt nicht immer. Und von den Unternehmen, von der Anzahl der Unternehmen, die Sie vorhin genannt haben, würde ich mal sagen, sind wahrscheinlich ein Drittel auch nicht erfolgreich gewesen. Mhm. Das heißt, wieder in die Insolvenz gegangen, waren letztendlich nicht sanierungsfähig.
Das ist interessant. Das heißt, Sie steigen in der Krise ein, ja, in der Insolvenzsituation. Und also zunächst die Frage, wie bewerten Sie oder wie sehen Sie, dass es hier Chancen gibt? Also ist es ein Gespür, Bauchgefühl, klare strategische Entscheidungen oder vielleicht sogar empirische Daten und sagt, das muss funktionieren? Das ist die eine Frage. Zur zweite, da kommen wir vielleicht noch mal stärker drauf, wie erleben Sie dann die im Grunde dann Nachfolgekrise? Ja, aber zuerst mal, Sie kommen zu einem Unternehmen, es wird Ihnen vielleicht angeboten. Wie merken Sie, dass es hier vielleicht wieder eine positive Entwicklung geben kann? Wie geht das?
Also das Wichtige ist, dass man die 2, 3 Krisenursachen schnell identifiziert und sicher sein kann, oder der Meinung ist zumindest sicher zu sein, dass man das besser machen kann, als es in der Vergangenheit gemacht worden ist. Also dass man da, angenommen, das Problem wäre im Vertrieb gewesen, dass man quasi am Vertrieb durch gute Kundenkontakte oder genau in diese Kundenkontakte, die das Unternehmen bearbeitet hat, hinein einen Mehrwert schaffen kann. Also dass man quasi die Krisenursachen schnell identifiziert und glaubt, diese eliminieren zu können. Das ist eigentlich im Einstieg in ein kriselndes Unternehmen ganz wichtig, weil es ist meistens nicht sehr viel Zeit. Häufig wird man dann von einem Insolvenzverwalter kontaktiert und der ist in einem Prozess drin. Und da muss man relativ schnell entscheiden, ob man da etwas machen möchte und ob man etwas machen kann.
Das heißt, Sie haben ja die Zeit nicht für eine tiefe Analyse, lange Überlegungen, große Businesspläne, das muss alles unter Zeitdruck geschehen. Ist das auch ein Stück weit ein Bauchgefühl? Ja, also kommen Sie irgendwo rein, sagen Sie, oh, das könnte funktionieren, das ist vielleicht was.
Also Bauchgefühl, ich meine, es ist ja, scheint ja wissenschaftlich, medizinisch belegt zu sein, dass das Bauch quasi ein Drittel der neuronalen Verschaltungen des Hirns hat.
Tatsächlich, und ja, okay.
Als das Erfahrungshirn fungiert.
Also der Bauch ist unser Gehirn ein Stück weit.
Ja, es ist ein Gegenspieler. Das eine ist sozusagen rational, das andere ist sozusagen Erfahrungswissen oder Gut Feeling, Fingerspitzengefühl.
Aha, interessant.
Gegen den Bauch etwas zu machen, funktioniert bei mir nicht. Wenn mein Bauch sagt, du solltest es nicht machen, und ich habe es in der Vergangenheit dann trotzdem getan, weil das Hirn gesagt hat, aber es ist ein sehr schönes Unternehmen, dann ist es schief gelaufen.
Aha, okay. Haben Sie in dieser Phase Personen, die Sie beraten oder haben Sie einen engeren Kreis? Oder ist es auch Sie haben vorhin Ihre Frau erwähnt, ist es auch die Familie? Wer begleitet Sie in so einem Prozess, in so einer auch schwierigen Situation, weil Sie ja entscheiden, ja, ich steige ein oder nicht ein und wie gesagt eben mit eigenem Geld. Wer steht Ihnen da zur Seite?
Ja, also die Familie nicht. Ich versuche da ganz klar zu trennen zwischen Geschäft und Familie. Die Familie möchte ich mit meinen geschäftlichen Problemen und Sorgen und Herausforderungen nicht belasten. Ja. Die Frau ist Physiotherapeutin für behinderte Kinder. Die hat ganz andere Themen und Probleme. Da zieht sie mich manchmal wieder mit beiden Beinen auf den Boden der Tatsachen zurück.
Ja,
nein, ich habe natürlich in der Zwischenzeit einen Kreis von Beratern aufgebaut, die ich übrigens seit Anfang letzten Jahres zum Teil auch in eine Beratungsgesellschaft mit eingebunden habe, insbesondere eben Unternehmer, die selbst schon in die Krise gekommen waren in der Vergangenheit mit ihrem Unternehmen, aber auch Juristen, die selbstständig sind und die in diesem Bereich eine Erfahrung haben. Also man hat sich sicherlich dann ein Netzwerk an Leuten aufgebaut, die man zu dem Thema befragen kann. Weil Sie müssen letztendlich, wenn Sie mit schwierigen Unternehmen zu tun haben, tatsächlich Leute um sich haben, die das Thema kennen. Mhm. Wer mit Krise und mit Disruption noch keine Erfahrung gemacht hat, der tut sich normalerweise da sehr schwer.
Ja, okay.
Das ist übrigens auch ein Thema, glaube ich, was es den Unternehmern, die mit ihrem Unternehmen in die Krise kommen, schwer macht, selbst sich am Schopf aus dem Dreck und aus dem Sumpf zu ziehen, weil Wenn man keine Erfahrung damit hat, weiß man nicht genau, wo man hingucken muss. Mhm. Und wenn man in der Krise steckt, hat man selbst im Tagesgeschäft so viel zu tun, dass die Kapazität halt nicht vorhanden ist.
Das ist ja genau der Punkt, wenn man auch über die Krisensituation spricht. Also man steckt in der Krise drin, man hat ja ein bisschen wie einen Schraubstock um den Kopf herum. Also Sie sagen Tagesgeschäft, der will was von einem, dann kommt die Bank vielleicht, ich weiß es nicht, es gibt ja verschiedene Personen, die auf einmal in der Krise etwas von einem möchten und vielleicht auch irgendwo hinbringen wollen. Jetzt sagten Sie vorhin auch, ja, es gelingt nicht immer, diese Unternehmen, die ich erworben habe, in eine positive zu führen. Das heißt, Sie landen selbst ja auch wieder in Ihrer Krise dann, also nicht in Ihrer Krise, aber in der unternehmerischen Krise drin, mit diesen schwierigen Unternehmen. Wie erleben Sie das dann? Also brauchen Sie dann diese Berater oder wie kommen Sie da raus oder sagen, nee, das geht nicht weiter? Man muss ja Entscheidungen treffen.
Also manchmal kommt man raus, weil man die richtigen Entscheidungen getroffen hat und weil auch Stakeholder mitgespielt haben. Manchmal kommt man nicht raus. Wie gesagt, das operative Management alleine ist in den seltensten Fällen in der Lage, die Krise selbst zu meistern. Erstens, weil, wie gesagt, die Erfahrung fehlt und zweitens, weil die Zeit fehlt. Das heißt, ich brauche eigentlich in der Krise, wenn ich sie erkannt habe und sie akzeptiert habe, dass sie da ist, brauche ich normalerweise Berater, die krisenerfahren sind.
Ja.
Weil das ist ja eigentlich nachvollziehbar. Das Management, das im Unternehmen ist, ist ja eigentlich da, weil es quasi einen Going Concern absichern soll. Es ist eingesetzt und angestellt worden, das Unternehmen quasi in seinem Geschäftsmodell voranzutreiben und auszubauen. Nicht um die Krise zu bewältigen. Wenn Sie nach einem Krisenmanagement suchen, dann würden Sie ja nach ganz anderen Kriterien Ihr Management aussuchen.
Ja.
Für den Unternehmer gilt das letztendlich auch, weil, schauen Sie mal, jetzt haben viele Generationsfolgen stattgefunden. Viele junge Unternehmer haben das Unternehmen ihrer Eltern übernommen. Die sind irgendwo nach 2008, 2009 ins Unternehmen gekommen. Ja, die haben ja noch nie eine Krise erlebt. Woher soll denn dann die Krisenerfahrung kommen? Es war jetzt über ein Jahrzehnt, blendendes Wachstum. Und es ist auch jetzt ja so, dass in dieser, wir sind jetzt ja quasi in der dritten Krise der letzten drei Jahre, von der Automotive-Strukturkrise über die Corona-Krise jetzt hin im Prinzip zu einer Angebots- und Nachfragekrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Das haben viele der jungen Leute, der Next Gen, wie es so schön heißt, noch nie erlebt und auch viele Unternehmer noch nicht in dieser Massierung, weil, das können wir auch eigentlich feststellen, Komplexitäten multiplizieren sich, wenn Sie, ich habe im Rahmen meiner Analyse auch die Krisenursachen verschiedenster Unternehmen angeschaut. Ich habe also über 40 Unternehmen analysiert, von ganz kleinen bis ganz großen. Und in dem Zusammenhang unter anderem festgestellt, dass bei ganz kleinen und bei ganz großen meistens eine Krisenursache, aber dann massiv vorhanden ist und bei den mittleren Unternehmen mehrere Krisenursachen zusammenkommen können und sich gegenseitig überlagern. Und das in ihrer Komplexität dann so schwierig wird, dass man wirklich an der Stelle Fachleute braucht, die mit einsteigen. Da kommst du dann normalerweise selbst nicht mehr raus und auch schnell an die eigenen Grenzen.
Jetzt muss ich doch ein bisschen nachfragen zum Thema Krisenursachen. Gibt es so, wie soll ich sagen, so ein gewisses Muster oder Wiederholungen bei den Krisenursachen? Und sagen Sie, das ist so vielfältig, eine Krise kann aus verschiedenen Richtungen kommen. Und aktuell sehen wir ja die politische Situation. Klar, das ist eine ganz besondere Form der Krise jetzt, die einige Unternehmen trifft. Aber trotzdem gibt es ein Muster hier, die Krisen.
Also die Suche nach einem Muster war der Grund, weshalb ich selbst vor zwei Jahren an eine Hochschule gegangen bin und gesagt habe, ich möchte Krisenursachen erforschen und insbesondere die Frage klären, ob es eine Kombination von Krisen gibt oder von Ursachen gibt, die in die Krise führen und die möglicherweise auch das Ausmaß der Krise beeinflussen. Ich habe mir explizit interne Krisenursachen rausgesucht, weil externe Krisenursachen im Sinne von schwarzen Schwänen nicht vorhersehbar sind.
Richtig, ja.
Deswegen auch vom Management normalerweise nicht beherrschbar. Wenn man sich die internen Krisenursachen anschaut, dann sind das die Dinge, die quasi vom Management und vom Unternehmer theoretisch beherrschbar sein sollten. Ich habe das Ganze, also wie gesagt, mit über 40 Unternehmen gemacht und die ganz strukturiert im Sinne von Fragebögen ausgewertet, und zwar durch die Befragung von beteiligten Personen, die also wirklich hautnah mit dabei gewesen sind, und das Ganze durch einen Algorithmus ausgewertet. Das ist noch nicht veröffentlicht, deswegen muss ich an der Stelle ein bisschen zurückhaltend auch sein. Aber ja, das ist erstaunlicherweise genau so. Es finden sich Muster wieder, die quasi sogar in eine Rangfolge gebracht werden können, was die, was das Momentum anbetrifft und was sozusagen die, das Ausmaß der Krise am stärksten beeinflusst. Und ob Sie es glauben oder nicht, das kann ich vielleicht an der Stelle sagen, die wichtigste Krisenursache sind mangelhafte Abläufe innerhalb des Unternehmens entlang der Wertschöpfungskette. Mhm. In Kombination mit auch möglicherweise noch schlecht ausgebildeten Mitarbeitern. Mhm. Denn wenn Sie mal gut ausgebildete Mitarbeiter haben oder Mitarbeiter, die vielleicht damit zurechtkommen, dass die Konstruktion eben möglicherweise nicht komplett detailliert, aber sie wissen, wie sie damit umgehen müssen, dann kann man diese Wertschöpfungsdefizite, diese Ablaufdefizite sozusagen auffangen durchs Personal. Aber wenn Sie Schwierigkeiten entlang der Wertschöpfungskette haben und auch noch Mitarbeiter, die damit nicht zurechtkommen können, dann scheint das so zu sein. Und das ist jetzt noch nicht mal eine eigene Erfahrung, wobei man natürlich, wenn man dann rückblickend sich seine eigenen Unternehmen anschaut, sagt, ja, da ist sicherlich was dran, sondern das sind harte Fakten, die quasi durch die Befragung von anderen Leuten zustande gekommen sind.
Das heißt, auf dem Weg der Leistungserbringung, auf dem Weg der Wertschöpfung eines Produkts, einer Dienstleistung, geht zu viel, ja, bringen wir es auf den Punkt, zu viel Geld verloren, ne? Ein paar kleine Fehler, ein paar Punkte, die einfach dazu führen, dass die Prozesskette, die Leistungserbringungskette gestört ist und hier eben dann das Unternehmen daran gehindert wird, so sagen Sie, wenn ich es richtig wiedergebe, nicht produktiv arbeiten kann, nicht effizient wird. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ja. Und das gilt nicht nur für den Produktionsbereich, aber da ist es vielleicht am plakativsten, weil es ist tatsächlich so, dass von der Zeit, die ein Produkt on the Shopfloor ist, im Schnitt bei den Unternehmen, die ich mir angeschaut habe, 80-90% der Zeit Liegezeit gewesen ist. Das heißt, nicht bearbeitete Zeit. Das heißt, Kapitalbindung, mögliche Fehlerzeit. Und das ist nur die Produktion, wenn Sie im Prinzip sich die gesamten administrativen Abläufe anschauen, die möglicherweise noch nicht stattgefundenen Digitalisierungsbestrebungen, die Tatsache, dass man, wenn irgendwo im Unternehmen Fehler passieren, man immer mit dem Finger in die andere Abteilung zeigt. Also diese Tatsache, dass man vor- und nachgelagerte Abteilungen auch nicht als Lieferant und Kunde betrachtet, sondern tatsächlich möglicherweise manchmal auch als Feind und Problemverursacher und das nicht gemeinsam anpackt, führt tatsächlich dazu, dass genau diese Schnittstellen, die im Unternehmen existieren, diese mangelhaften Abläufe als Krisenursache Nummer eins genannt werden.
Aber der ein oder andere, Herr Chef, der würde Ihnen jetzt widersprechen und sagen, ja, es liegt aber ganz oft auch an der Strategie. Ne? Die Märkte wechseln sich relativ schnell. Inzwischen es gibt ständig neue Herausforderungen. Ganz oben steht natürlich gerade die Automobilindustrie, von der wir viel hören, die starken Veränderungen ausgesetzt ist. Ist es nicht so, dass es auch an der Strategie und damit natürlich an der Unternehmensführung liegt, die wesentliche Krisenursache?
Wenn Sie mit einem Headhunter reden würden an der Stelle, dann würde der Ihnen sagen, alle Probleme liegen an der Unternehmensspitze begründet. Mag so sein, wäre mir für meine Fragestellung allerdings zu einfach, weil ja. Letztendlich geht es ja darum, der Unternehmensspitze auch Hinweise zu geben, wo man eigentlich hingucken muss. Mhm. Mhm. Und ja, natürlich, das Geschäftsmodell und die Strategie treten auch regelmäßig, auch gerade in der Kombination miteinander als Krisenursache auf. Aber es lässt sich zum Teil auch tatsächlich auf relativ einfache Zusammenhänge zurückführen. Also ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel, dass die Unternehmensführung unter den vergangenen Erfolgen leidet und durch Selbstüberschätzung und Hybris beginnt, Fehler zu machen.
Also das ist ein bisschen parallel, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das ist ein bisschen parallel, was Sie auch vorher sagten mit dieser Generation der letzten 10 Jahre, die eigentlich nur gute Zeiten gewohnt ist, ne? Und jetzt kommen wir in eine Krisensituation rein und vielleicht Selbstüberschätzung, gute Zeiten. Wie geht man damit um? Ist es das auch dann?
Ich glaube, das ist eher für ältere Unternehmer und Manager richtig. Okay. Die jüngere Generation, für die gilt das normalerweise noch nicht. Ich habe hier Unternehmer sitzen gehabt, die gesagt haben, ich habe es aufgebaut und ich habe es auch versäckelt. Ich war so sicher, dass ich alles kann. Getreu dem Motto, wenn der Herrgott richtig strafen will, dem schenkt er 40 Jahre ununterbrochenen Erfolg.
Ja.
Dann einfach gesagt haben, ich bin unangreifbar und machen dann in ihrer Hybris Fehler. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe quasi zwei Phasen entdecken können im Laufe eines Unternehmens, wo Fehler gemacht werden. Die eine Phase ist die, wenn es dem Unternehmen einigermaßen gut geht. Und dann, wenn die Krise da ist und die falschen Maßnahmen sozusagen ergriffen werden, oder Maßnahmen, die man als richtig erkannt hat, und das kriegen viele Unternehmen und Unternehmer auch noch hin, die Maßnahmen durch eine gute Analyse herauszukristallisieren, dann nicht konsequent umsetzen können. Mhm. Diese Umsetzungsstärke, den Fokus, das Weglassen unwichtigerer Dinge, das ist in der zweiten Krisenphase ganz häufig zu finden. Und in der ersten Krisenphase, wie gesagt, Hybris, Sie glauben gar nicht, wie oft das tatsächlich vorgekommen ist und zum Teil unter Tränen auch quasi berichtet worden ist. Also wenn ein Unternehmen zu viel und zu wenig Geld hat, kann das ein Problem sein. Wenn es zu wenig Geld im Kerngeschäft verdient, dann treffe ich häufig, und das ist ein Problem des Geschäftsmodells und der Strategie, auf das Problem, dass da heißt, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Mhm. Wenn ich im Geschäftsmodell, im Kerngeschäft kein Geld verdiene, aber dann, was weiß ich, diversifiziere oder regional vielleicht woanders hingehe, ich sage mal, ein Bauunternehmen, das hier vielleicht in der Region ansässig ist, nicht sehr viel Geld verdient und dann sagt, jetzt gehe ich nach dem Fall der Mauer nach Ostdeutschland oder in die Großstädte, wird da meistens oder ganz häufig Schiffbruch erleiden, weil sie dann eben die Aufträge bekommen, die andere nicht bekommen und das Geld im Kerngeschäft noch nicht verdienen, die das benötigt wird, um neue Geschäftsfelder aufzubauen. Also beide Fälle kann man feststellen, zu viel vorhandenes Geld, das einen leichtfertig werden lässt mit dem Umgang damit und auch das Problem, ich habe hier ein Geschäftsmodell, es funktioniert nicht, ich gucke mir ein anderes an, ohne mein eigenes Geschäftsmodell erstmal zu reparieren und mache das dann. Auch das ist hochproblematisch.
Interessant. Jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal zurück, also auf die Unternehmen, die Sie ja auch zugekauft haben in der Krise. Gehen wir mal in den positiven Part. Das heißt, Sie entwickeln Unternehmen dann ja auch aus der Krise heraus mit den Maßnahmen, die Sie jetzt auch in Teilen angesprochen haben. Wann merken Sie, dass ein Unternehmen wieder aus der Krise herauskommt, das heißt prosperiert oder dass es wieder in die richtige Richtung gibt? Gibt es da Signale? Ist es ein reines betriebswirtschaftliches Signal, indem man auf die BWA guckt oder Controlling Reports? Oder an was sieht man das?
Es ist leichter, bei einem Unternehmen zu erkennen, wann es erfolgreich ist, als zu erkennen, wann es erfolglos wird. Wenn es erfolgreich ist, verdient es einfach Geld.
Ja, ja.
Wenn es erfolglos wird, verdient es zum Teil auch noch Geld, aber die schwachen Signale werden nicht analysiert und nicht aufgenommen und nicht anerkannt, dass eine Krise im Anmarsch ist. Mhm. Dann muss man sehr viel genauer hinschauen und auch sehr viel ehrlicher zu sich sein. Ein erfolgreiches Unternehmen, wie gesagt, da wächst halt dann das Eigenkapital sukzessive an.
Ja, aber wann merken Sie, wenn Sie in der Krise sind, also Sie haben ein Unternehmen jetzt übernommen in der Krise, wollen das weiterentwickeln, auch mit Ihren Partnern, Beratern zusammen, wann merken Sie, dass es wieder läuft und wann können Sie da wieder loslassen? Das Kind in die Freiheit wieder entlassen, um es mal so flapsig auszudrücken.
Wenn möglich, und bevor wir einsteigen bei einem Unternehmen, versuche ich mit den wichtigsten Kunden zu reden. Die Kunden sagen einem relativ klar, wo das Problem im Unternehmen zu finden ist. Mhm. Wenn sie im Unternehmen dann eingestiegen sind und das weiterentwickeln und sie halten den Kontakt zu den Kunden und die sagen ihnen, jetzt funktioniert es. Ich rufe an und es meldet sich auch jemand und ihr haltet eure Liefertermine ein und eure Lieferzeiten halten und eure Qualität stimmt, dann ist es normalerweise soweit. Dann ist dann ist der Durchbruch geschafft. Mhm.
Das heißt, mein Kunde ist mein bester Krisenindikator oder die Messgröße im Grunde, ohne jetzt hier eine Zahl dahinter legen zu wollen. Aber wenn der Kunde zufrieden ist, kommt er logischerweise wieder und ist der beste Indikator, wenn es unangenehm wieder läuft. Ich muss mit dem Kunden reden.
Absolut. Kundennähe ist letztendlich das wesentlichste Element, wenn ich eine Krise vermeiden möchte. Weil die sagen mir recht früh, wo Probleme aus deren Sicht festgestellt werden, weil die Eigensicht und insbesondere, wenn man dann quasi wie ich nicht im Tagesgeschäft tätig ist, sondern was weiß ich, in der Beiratssitzung kommt und vielleicht über die Strategie nachdenkt, dann kriegen sie die Eigensicht des Unternehmens gesagt. Das hat mit dem Fremdbild aber letztendlich dann häufig gar nichts zu tun. Mhm. Und das ist sozusagen, und da bin ich auch fest von überzeugt, eine der wesentlichen Erfolgsfaktoren überhaupt, dass man die Nähe zum Kunden hat und dann auch zuhört. Und wenn Sie über die Strategie sprechen wollen, ein großer Teil des Triggers für die eigene Strategie ist, wenn Sie den Kunden fragen, wo möchtet ihr in 3 oder 5 Jahren sein und wo könnt ihr euch vorstellen, dass wir euch helfen können in der Erreichung eurer Ziele? Dann bekommt man da eigentlich schon sehr gute Indikationen und Indikatoren dafür, wo man selbst möglicherweise strategisch hin entwickeln kann.
Also das Thema mit dem Kunden fand ich jetzt nochmal interessant. Natürlich ist es bekannt, man muss nahe am Kunden sein, das wird auch jeder sagen. Trotzdem bin ich, muss ich ehrlich sagen, immer wieder erstaunt, wie weit weg viele dann vom Kunden sind, nach dem Motto, wenn ich nichts von meinem Kunde höre, dann wird schon alles gut sein. Dem ist ja nicht so. Herr Chef, wir kommen zum Ende des Gesprächs, aber wir haben jetzt ein bisschen über Krisenursachen geredet. Wir können das natürlich alles nur andiskutieren. Ich fand das auch interessant, was Sie da tun, indem Sie Unternehmen aus der Krise heraus erwerben, mit eigenem Geld weiterentwickeln und auch in eine neue, dann hoffentlich gute Zukunft bringen. Können Sie uns abschließend noch etwas mitgeben oder Tipps an andere Unternehmer, wenn sich jemand in der Krise befindet, in welchem Stadium auch immer? Was sollte man tun, um der Krise zu entgehen oder was sollte man nicht tun? Haben Sie Ratschläge für andere Unternehmer, die in der Hektik der Krise momentan stecken und jetzt vielleicht auch kommen?
Also was, glaube ich, sinnvoll ist, ist, dass man regelmäßig mit seinem Unternehmen mal zum Arzt geht und einen Check machen lässt. Also, dass man quasi so etwas wie ein Independent Business Review alle paar Jahre mal übers Unternehmen legt. Übrigens auch sehr glaubwürdig dann in den Gesprächen mit den Fremdkapitalgebern rüberkommt, wenn man sagt, man durchleuchtet sich selbst kritisch und stellt kritische Fragen. Wie gesagt, je besser es geht, desto
weniger. Also auch wenn es gut geht, wohlgemerkt. Wenn es gut geht, ja.
Eigentlich immer. Ich meine, wenn Sie bestimmt das Alter erreicht haben, Herr Fischer, dann gehen wir ja auch ab und zu mal zum Check, zum Gesundheitscheck. Ja. Auch wenn man keine Krisenursachen verspüren, sondern man
möchte sollte
ja
man
vorbeugen. Ja. So, das wäre sicherlich etwas, dass man regelmäßig, wen auch immer, mal sein Unternehmen kritisch beleuchten lässt und Fragen, die dann an der Stelle zustande kommen, auch wirklich versucht, ehrlich zu beantworten. Und dieses kritische Beleuchten kann auch ein Kontrollgremium sein, ein Beirat sein, ein Verwaltungsrat sein, der aber dann mit kritischen Leuten besetzt sein muss und nicht mit Family and Friends und Ja-Sagern. Mhm. Da unterscheiden sich gute und starke Unternehmer auch gerne von eben schwächeren Kollegen, die dann einfach Ja-Sage ins Gremium nehmen, weil die dann nicht quasi die eigene Position in Frage stellen. Mhm. Und wenn das Unternehmen dann in der Krise ist, dann bin ich fest von überzeugt, braucht es Fachleute von außen. Sie sind normalerweise, wenn sie krank werden, gehen sie auch zum Arzt, und zwar zu einem Facharzt, je nachdem, was sie haben.
Idealerweise, ja.
Also da muss man schon irgendwo, da kann man schon irgendwo eine Parallele ziehen. Also diese beiden Empfehlungen würde ich auf jeden Fall geben. Kritische Selbstreflexion. Und ich meine, dafür haben wir unter anderem auch unser Beratungsunternehmen aufgebaut, dass wir können das machen. Und wenn man in der Krise ist, braucht man Leute, die mit der Krise Erfahrung haben und die einem dann helfen können, aus der Krise rauszukommen. Manchmal, häufig ist es ja so, dass in der Krise auch schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, bis hin zum Personalabbau, manchmal auch Werksschließungen. Und wenn Sie die Leute im Management oder den Unternehmen, der hinterher das Unternehmen wieder weitertreiben soll, diese schwierigen Entscheidungen selbst treffend umsetzen lassen möchten, dann bleibt manchmal verbrannte Erde zurück und es fällt dann dem Management sehr schwer, an der Stelle da aufzusetzen.
Glaube ich. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Chef, war sehr aufschlussreich.
Gerne.
Herzlichen Dank. Wenn jemand Interesse hat, mit Ihnen in Kontakt zu treten, man findet Sie über die Webseite, die Chefgroup, und kann dann eine E-Mail schreiben. Sie freuen sich sicherlich über den einen oder anderen interessanten Kontakt von den Unternehmern.
Über die Chefgroup oder über unsere Beratung, die heißt GUSS, Gesellschaft für unternehmerische Sondersituationen. Wir würden uns freuen, wenn wir Unternehmern, die in die Krise kommen, helfen können, diese zu meistern und nicht den letzten Weg gehen zu müssen.
Prima. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Fischer.